Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Persönlichkeiten aus Oberösterreich. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Dr. Matthias Koller, Experte für Schönheitschirurgie und Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie. Mit tausenden von Operationen im Bereich Brustvergrößerung, Augenlidstraffungen, Nasenkorrekturen und vielem mehr ist er einer der führenden Experten auf seinem Gebiet. Lassen Sie uns gemeinsam in die Welt der ästhetischen Chirurgie eintauchen und mehr über Dr. Matthias Koller erfahren. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Können wir gleich aufs Du übergehen?
Gerne. Ich glaube, in Oberösterreich ist es selten, dass da wer sagt Sie, oder?
Das stimmt allerdings. Sehr schön. Danke, Matthias. Matthias, jetzt erzähl mal, was hat dich überhaupt inspiriert, in die Schönheitschirurgie einzusteigen? Oder wie hat überhaupt deine Karriere begonnen?
Du, die Inspiration war eigentlich im ersten Studienjahr schon, wo wir in den Ferien sozusagen Praktika im Krankenhaus machen. Und ich war da zufällig auf der plastischen Chirurgie. Und mir hat es einfach fasziniert, dass da alles viel feiner war. Die Instrumente waren klein, man hat sehr viel Augenmerk aufs Detail gelegt und da hat es begonnen, das Interesse.
Welche Herausforderungen siehst du aktuell in deinem Berufsbild?
Die Herausforderung ist, dass man die Erwartungen erfüllt, die natürlich viel größer geworden sind durch die ganze Social-Media-Präsenz. Man kann heute mit Photoshop alles machen. Man kann sozusagen als Patient das gewünschte Ergebnis schon vorsimulieren. Und da ist es manchmal notwendig, dass man die Leute auch einfach auf den Boden der Tatsachen auch holt und natürlich einerseits die Erwartungen erfüllt, andererseits aber auch zeigt, was wirklich möglich ist.
Ja, aber wie gehst du konkret mit Patienten um, die unrealistische Erwartungen an eine Operation oder an eine Behandlung haben?
Das beginnt im Aufklärungsgespräch. Also das bemerkt man dann in dem Fall schon sehr früh und kann somit erstens einmal aufklären über das zu erwartende Ergebnis und im Zweifel einfach ablehnen, also die Operation nicht machen.
Kommt das vor? Wie oft kommt es vor?
Wir haben das Glück, dass wir sehr viele oder die meisten Patienten sehr bodenständige Menschen sind, anders als oft das Klischee ist. Also das heißt, wir haben ja Patienten, Studenten, Berufstätige aus allen beruflichen Schichten. Da gibt es ja sogar keine homogene Gruppe. Und die wissen sehr genau, was sie wollen. Und es ist immer ein Problem, die Ursache, warum sie kommen. Und die meisten, ich sage mal wirklich 98%, haben ganz realistische Vorstellungen und sagen eigentlich, sie wollen nicht so aussehen wie, und dann zählen sie halt Beispiele auf, die man so in den Medien manchmal sieht. Das ist die gelebte Realität und natürlich gibt's auch wenige, die davon abweichen und die muss man einfach gut beraten und die meisten von denen sind dann froh, dass man so ehrlich war. Deswegen gehen sie ja zum Fachmann oder zum Facharzt in dem Fall.
Was war das Unrealistischste, was ein Patient oder eine Patientin von dir wollte?
Ja, zum Beispiel, dass jemand gekommen ist und ein Bild von einem Hollywood-Star mitgebracht hat in den besten Jahren und gesagt hat, ich möchte so aussehen, und aber meilenweit davon entfernt war. Und das meine ich gar nicht wertend im Sinne, dass der jetzt hässlicher war, sondern einfach komplett andere Proportionen im Gesicht. Und sowas war vielleicht das Extremste, aber das war ein Einzelfall. Ich kann ja immer nur davon ausgehen, was vorhanden ist. Also ich kann als plastischer Chirurg harmonisieren, aber ich kann nicht was Neues erschaffen oder jetzt eine zum Beispiel neue Nase kreieren, sondern ich muss ja auf Basis der vorhandenen Nase schauen, was stört den Patienten und das optimal harmonisieren.
Was sind so deine persönlichen Erfahrungen mit ästhetischer Chirurgie?
Persönlich im Sinne von, was ich selber schon gemacht habe.
Hast du schon was gemacht? Das ist jetzt für mich eine ganz spannende Frage natürlich.
Ganz wenig. Also machen lassen sollte man ja nur etwas dann, wenn einem was stört. Mich hat gestört die Geheimratsecken, die ein bisschen mehr geworden sind. Und deswegen habe ich vor 2 Jahren da eine kleine Haartransplantation machen lassen im Bereich der Geheimratsecken. Es waren aber nur 400 bis 500 Transplantate, was wirklich wenig ist, aber hat mir schon sehr viel gebracht. Genau, also das habe ich machen lassen, sonst eigentlich nichts.
Wie wichtig ist dir da das Thema Natürlichkeit?
Das ist ein ganz zentrales Thema bei uns, das ist auch unsere Philosophie, also von Colorblast, Color Beauty, Color Hair. Die Natürlichkeit ist immer im Vordergrund und mag auf den ersten Blick ein Widerspruch sein, wenn man sagt, okay, Schönheitschirurg redet von Natürlichkeit, aber genau da ist es wichtig. Also das Ziel ist ein natürliches Ergebnis und das bedeutet ein Ergebnis, das nicht nach einer Operation aussieht. Also beispielsweise eine Oberlidstraffung sollte nicht nach gestrafften Lidern ausschauen, sondern nach frischen Augen. Ja, das ist vielleicht so, wie man das am besten erklären kann. Oder eine Nasen-OP sollte nicht nach einer operierten Nase ausschauen, sondern sie sollte sich ideal ins Gesicht einfügen und nicht auffällig sein. Eine operierte Nase ist auffällig. Eine schöne, harmonische Nase ist nicht auffällig. Sie ist einfach mitten im Gesicht und fügt sich gut ein. Das heißt, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, die Natürlichkeit.
Ihr habt ja verschiedene Bereiche. Kannst du die kurz einmal ein bisschen erläutern?
Ja, wir haben eigentlich 3 Standbeine. Das eine ist Colorblast, das ist die plastisch-ästhetische Chirurgie mit Sitz im Schloss Buchenau, mit eigenem OP. Und dort operieren wir auch. Und da ist neben mir auch noch mein Kollege Dr. Sihorsch als Chirurg tätig, als plastischer Chirurg. Dann gibt's die Color Hair, ebenfalls im Schloss Buchenau, dort im Erdgeschoss. Da geht's um Haartransplantationen, da machen wir die neueste Technik, die FUE-Technik, heißt eigentlich nur narbenlose Technik. Das heißt, es werden die Haarfollikel einzeln entnommen und man hat keine Narbe im Hinterkopf. Und dann Color Beauty, das ist ein Medical Spa und da haben wir relativ eine große Ordination an der Mozartkreuzung mit 5 Behandlungsräumen und da gibt's eben alles, was nicht operativ ist. Das heißt Schönheitsbehandlungen, medizinische Schönheitsbehandlungen, ohne Operation, von Laser, Botox, Filler, viele Hautbehandlungen sind dabei.
Du hast gerade Botox-Filler angesprochen. Stimmt es, dass man relativ bald anfangen sollte? Oder wann sollte Mann oder Frau beginnen mit Botox?
Mit Botox speziell würde ich sagen, mit circa Mitte 30 wäre es ideal. Nicht, um dann ein glattes, mimikloses Gesicht zu haben, sondern um einfach entstehende Falten, die in der mimischen Muskulatur entstehen, das heißt in der Muskulatur, die zum Beispiel bei der Zornesfalte ist oder bei den Stirnfalten, die von vornherein schon etwas zu entspannen und damit einfach gar nicht diese Falte entstehen zu lassen, die sich dann so eingräbt und dann später eigentlich nicht mehr weggeht. Es gilt aber für alle Bereiche, um einfach einer vorzeitigen Hautalterung vorzubeugen. Da sollte man sowieso schon sehr früh beginnen. Und es fängt bei der Ernährung an, geht über die richtige Hautpflege hin eben auch zu Behandlungen. Muss nicht nur Botox sein, es kann auch eine Radiofrequenzbehandlung sein, Microneedling. Also da gibt's viele, viele Dinge.
Welche Trends siehst du aktuell in der Schönheitsbranche?
Ich habe mich nie von Trends leiten lassen in meiner Arbeit, sondern mir geht's ja immer um den individuellen Patient, der oder Patientin, die zu mir kommt und ein individuelles Thema hat. Ja, also da jeder hat einen anderen Hauttyp, andere Haut, andere Geschichte. Ja, vielleicht 20 Jahre Rauchen, starke Sonnenexposition, der andere nicht. Mir geht's eher immer darum, auf die Hauptgebiete Haut und Haare zu setzen, weil das ist ein Schönheitsideal, das durch alle Kulturen geht. Also man kann darüber streiten, dass vielleicht in der Türkei oder in Tschechien, in allen anderen Ländern ein bisschen andere Schönheitsideale herrschen. Und da gibt's Unterschiede. Aber eines ist immer gleich. Jeder will eine gute Haut haben, eine gesunde Haut, eine glatte Haut, eine vitale und auch ein glänzendes, kräftiges Haar. Und auf diese 2 Punkte legen wir dann am meisten Wert.
Wie hat sich denn die Branche in den letzten Jahren verändert?
Es ist mehr geworden, im Sinne von, dass auch mehr Ärzte das anbieten. Natürlich auch mehr Patienten, weil es nicht mehr so ein Tabuthema ist. Es ist mittlerweile etwas, worüber man auch spricht und sich untereinander auch Tipps gibt, wo geht man denn am besten hin, wenn man zum Beispiel eine Brustoperation haben will. Also die Leute reden mehr drüber und in dem Sinne finde ich das aber eine positive Entwicklung.
Ja, es wird viel offener kommuniziert, auch wenn er was gemacht hat oder so. Man sagt, ja, ich war gestern, hab mal Botox spritzen lassen. Also das ist eigentlich ein sehr gängiges, gesellschaftsfähiges Thema mittlerweile.
Genau.
Mhm. Matthias, was sind deine Top 3 Tipps für Patienten, die sich einer ästhetischen Behandlung unterziehen wollen?
Behandlung oder Operation?
Mach mal beides. Bleiben wir mal bei der Behandlung vorweg.
Ja, da ist mein Tipp, dass man zunächst einmal zum Beratungsgespräch geht und da mal sich analysieren lässt. Also die Haut analysieren lässt, die Haare, ein bisschen eine Anamnese machen lässt und darauf aufbauend dann einen Therapieplan erstellen lässt von der Ärztin oder vom Arzt. Das ist eigentlich einmal der erste Schritt. Und das zweite ist, bei der Behandlung muss man natürlich damit rechnen, dass es mehrere Behandlungen gibt. Also zur Kosmetikerin geht man auch nicht nur einmal, sondern man geht regelmäßig. Auch bei den ästhetischen Behandlungen ist das notwendig. Denn die Methoden sind mittlerweile sehr fortschrittlich, aber auch sehr schonend. Es wird nicht mehr akzeptiert, dass man 2 Wochen dann nicht mehr rausgehen kann, weil sich die Haut abschält. Das heißt, wir arbeiten mit Methoden, die man quasi in der Mittagspause machen kann und dann wieder arbeiten kann. Und das bedingt aber auch, dass man sie natürlich wiederholen muss, um einfach die optimale Wirkung zu bekommen. Und bei der Operation, da ist es einfach auch wichtig, ein gutes Beratungsgespräch zu machen und einfach zu schildern, was einen belastet. Denn eine Operation, und es wird manchmal ein bisschen anders dargestellt, eine Operation hat immer einen Leidensdruck als Auslöser. Es kommt niemand aus Jux und Tollerei in die Ordination und sagt, bitte operieren Sie mich, ich möchte schöner werden, sondern die kommen mit einem speziellen Thema, ja, zum Beispiel eine Brust nach mehreren Schwangerschaften, die einfach kein Eigengewebe mehr hat, stark hängt, oder nach einer stärkeren Gewichtsabnahme eine Bauchschürze oder eine Höckerschiefnase, vielleicht sogar war ein Trauma mal in der Vergangenheit. Also das sind so meine ersten Tipps dafür.
Wie wichtig ist die psychologische Betreuung oder Nachbetreuung nach einer OP?
Die ist grundsätzlich in dem Sinne wichtig, dass man als Arzt empathisch sein muss, vor allem auch als plastischer Chirurg oder Schönheitsmediziner. Wir sind keine Psychologen. Natürlich haben wir nicht die Ausbildung zum Psychologen, aber wir sollten in gewisser Weise auch ein wenig psychologisch geschult sein. Man sollte auch im Vorfeld zum Beispiel Patienten erkennen, die ein psychologisches Problem haben oder ein psychisches Problem haben, denn diese Patienten sollten nicht operiert werden, sondern sollten eben zum Psychologen gehen oder zum Psychiater, denn es gibt den Fall einer Körperwahrnehmungsstörung, zum Beispiel so etwas gibt es, wo man sich einfach selbst komplett anders sieht, als es objektiv ist, und solche Patienten sollte man nicht operieren, man hilft ihnen nämlich damit nicht. Und deswegen sollte man da auch immer an diese Möglichkeit denken.
Was motiviert dich, jeden Tag in die Arbeit zu gehen?
Mich motiviert, weil ich dann weiß, dass ein Team auf mich wartet, sozusagen, das motiviert ist und mit dem ich gern arbeite. Wir sind mittlerweile 18, ein Team aus 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und es ist jeder auf seinem Gebiet sehr engagiert, sehr professionell. Und es sind alles schon langjährige Mitarbeiter, die das Wachstum von den Ordinationen auch mitbekommen haben. Wir sind alle gemeinsam gewachsen und das motiviert mich.
Deine Frau ist ja auch mit dabei. Wie funktioniert das?
Ja, es war so, wie ich 2013 begonnen habe mit der Ordination, da habe ich ja wirklich von null begonnen. Ich bin vom Krankenhaus dann weggegangen, wollte mich selbstständig machen. Und habe beschlossen, ich suche mir mal eine Räumlichkeit. Und das habe ich dann gefunden im Schloss Buchenau. Habe natürlich gedacht, Schloss und Schönheit, das passt gut zusammen. Und damals war es auch so, dass da relativ viel leer stand. Mittlerweile ist da quasi alles vermietet. Und ich konnte mir aussuchen, wie viel Fläche ich nehme und so weiter. Meine Frau war die Einzige, die daran geglaubt hat. Ja, es haben alle gesagt, ja, wie kannst du das machen, das Risiko, du bist noch nicht bekannt. Also, aber ich habe gewusst, das wird funktionieren, ich habe daran geglaubt. Und meine Frau war von Anfang an, also unser erster Sohn ist 2013 da geboren worden, das heißt Eröffnung, Ordination, dann Geburt des Sohnes, also es war schon sehr aufregende Zeiten. Wir haben das gemeinsam ganz gut gemeistert und sie ist sehr wichtig im Unternehmen, weil sie erstens einmal, sie hat ja Wirtschaft studiert und sie macht die ganze Buchhaltung, also das Wirtschaftliche, aber auch Marketing, der Marketingbereich zum Teil, ja, und auch das Ganze mit Personalwesen. Also da bin ich froh, dass ich mich nicht drum kümmern muss, sondern auf die Medizin konzentrieren kann.
Deine Kinder sind ja noch klein, glaube ich. Wie alt sind sie?
7 und 10.
Zwei Burschen, ja, oder?
Genau.
Okay, das heißt, das Thema Schönheitschirurgie an sich, also an sich selber, wird wahrscheinlich nicht so akut sein, beziehungsweise wenn das kommen sollte mal, wenn sie selber mal einen Eingriff an sich vornehmen möchten, wie würdest du da reagieren?
Ich würde das sehr, sehr genau hinterfragen natürlich. Warum ist der Wunsch da? Ist das aufgrund einer Hänselei oder steckt da wirklich mehr dahinter? Also ich würde das schon genau hinterfragen. Also bei mir würde jetzt meine Tochter nicht zum 18. Geburtstag wie in Amerika eine Brustvergrößerung bekommen, wenn ich eine Tochter hätte, nur so als Beispiel. Also, aber wenn es etwas ist, ja, zum Beispiel, wenn sie jetzt stark abstehende Ohren hätten, ja, und darunter leiden, dann würde ich das auf jeden Fall unterstützen. Weil wenn man etwas verbessern kann, was einen belastet, warum soll man es dann nicht machen? Also.
Das stimmt, ja. Matthias, wie schaut ein perfekter Tag für dich aus?
Ein perfekter Wochentag schaut für mich so aus, dass ich relativ früh aufstehe. Der Morgen ist für mich die beste Zeit für kreative Gedanken. Und ich beschäftige mich ja sehr viel mit der Medizin generell, auch über den Tellerrand von meinem Fachgebiet hinaus. Ich beschäftige mich auch mit Peptiden, mit Zelltherapie, mit Anti-Aging-Medizin, also mit der ganzen Palette des Healthy Agings, und das ist natürlich ein großes Gebiet, ja, mit der Schlafmedizin etc. Und das sind so die ersten Stunden des Tages, die dafür reserviert sind, also so von 5 bis 6, sagen wir mal. Und dann gehe ich in die Arbeit, dann bin ich meistens im OP. Und ja, am Nachmittag dann geht's wieder nach Hause zur Familie, so am späten Nachmittag.
Woran glaubst du?
Ich glaube daran, dass es Nahtoderlebnisse gibt. Ja, ich habe gerade ein Buch gelesen, wo es über Nahtoderlebnisse geht. Es ist sehr spannend, das zu lesen. Das heißt, es muss irgendwas geben, ob das jetzt im Gehirn vorprogrammiert ist oder nicht. Es gibt etwas, wenn wir sterben, was wir sehen, und der Weg ist da noch nicht vorbei. Ob das jetzt etwas ist, was irdisch ist oder bereits das Jenseits, das weiß ich nicht. Aber letztendlich glaube ich schon an die Endlichkeit des Lebens, zumindest an die Endlichkeit hier. Und wünsche mir natürlich, dass es etwas Höheres noch gibt. Aber grundsätzlich sehe ich in der Einstellung, dass das Leben endlich ist, auch eine große Chance. Nämlich, dass man die Zeit sehr bewusst erlebt und dass gewisse Probleme, Streitereien, sei es jetzt mit Freunden oder in der Familie, dass die einfach an Bedeutung verlieren im Angesicht dessen, dass wir gewisse Zeit auf der Erde haben, und wir sollten das eben immer ein bisschen im Hinterkopf haben.
Matthias, was stimmt dich zuversichtlich?
Mich stimmt zuversichtlich, dass es im Alltag doch viele kleine positive Erlebnisse gibt, wo man merkt, dass Menschen anderen Menschen helfen oder füreinander da sind oder auch in Notsituationen zusammen helfen. Und wenn man so mit offenen Augen durchs Leben geht oder durch den Alltag geht, dann kommt es schon immer wieder vor, dass einem sowas unterkommt. Und es sind dann so kleine Dinge, die einen zuversichtlich machen.
Das waren jetzt sehr schöne, inspirierende Abschlussworte. Dr. Matthias Koller, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.